Und die Leute wollten ja den Fall der Mauer, diese zwei Generationen oder diese zwei Kulturen sind dann aufeinander getroffen von Ost und West, und sie wollten wirklich diese Befreiung von der Berliner Mauer ja auch feiern.
Ja, ja, klar, klar.
Hat der Tresor Club dann Techno aus der schwarzen Community in Detroit nach Berlin gebracht, Anfang der 90er. Und das wurde wirklich dann die Musik dieser befreiten Generation und ist dann hier auf die queere Community gestoßen mit der sexuellen Befreiung auch. Und das hatte ich dann in den 90er Jahren dann auch so sehr stark vermischt, wo sie dann auch gesagt haben, in der Techno war es dann komplett egal, ob jemand aus dem Osten oder aus dem Westen war, ob jemand aus der großen Stadt oder kleinen Dorf, ob jemand schwul, lesbisch, hetero, bisexuell war, es war einfach egal. Hauptsache, also wir alle haben so unter diesem Diktat des Technos halt zusammen gefeiert.
Welcome to Rhine and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Hey Rhine und Rouse Community, hier ist Jones. Willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Heute mit einem super, super spannenden Gast. Ich habe dabei den Jeff Mannes. Der ist Sozialwissenschaftler, Speaker, Sex Educator und sexpositiver Tourguide in Berlin. Er hat Soziologie studiert und Gender Studies gemacht mit Schwerpunkt Sexualität, Queerness und gesellschaftliche Körperbilder. Und heute führt er als Tourguide durch Berlins Geschichte von Sex, Clubs und queerer Kultur und klärt auf oder bringt dich näher an Berlin und an Berlins Bedeutung für die queere, für die non-binäre, für die Transkultur. Und es gibt eine Menge zu lernen. Ich habe eine Menge gelernt über, warum Berlin überhaupt diesen Ruf hat. Was das mit unserer Geschichte, mit unserer Vergangenheit, mit den 20ern, mit Kriegen, mit den Nazis, mit dem Mauerfall und allem anderen zu tun hat, warum Berlin weltweit eine einzigartige Stellung in der Queer-Community hat. Du lernst, warum oder wie sich Geschichte reimt, wie oder warum wir heute über die Queer-Kultur, über Transgender, über nicht-binäre Menschen anders denken als in unserer Geschichte, was die Nazis damit zu tun haben und warum wir uns darum kümmern sollten, dass Geschichte sich nicht wiederholt und wir wieder alles von vorne lernen müssen. Es gibt eine Menge Geschichte zu lernen. Und durch dieses Lernen der Historie von Deutschland lernst du dein eigenes Bewusstsein über Sexualität, über Weltoffenheit und über Offenheit gegenüber allen möglichen Menschen neu kennen. Lernst oder räumst vielleicht mit Stereotypen auf und kannst durch die Neuinterpretation der Vergangenheit vielleicht ein bisschen den Blick auf das Heute und auf das Morgen verändern. Das und vieles mehr gibt es hier zu lernen und du weißt es, ich empfehle dir wie immer diese Folge von Anfang bis Ende. Für deine persönliche sexuelle Revolution weißt du bereits, nächstes Jahr gibt es nur 2 Retreats von Rhine und Raus im April und im August. Beide sind fast zu 50% ausverkauft. Das April-Retreat vom 11. bis 19. die Crazy Magic Sex Bomb ist ungefähr 70% verkauft. Der Frühbucherpreis gilt bis zum 30. November. Das heißt, wenn du Bock hast, dann geh auf reinundraus.com oder klick in einen der Links unterhalb von dem Video, unterhalb der Folge, um mehr über das Retreat zu erfahren. Trag dich in den Newsletter ein, lies nach, worum es bei unseren Retreats geht, wie du zu mehr, ja, zu einem größeren Spektrum, zu Bandbreite, zu sexueller, zu intimer Freiheit in Sex, in Liebe, in Selbstausdruck kommst. Das ist das Beste, was ich dir bieten kann an Workshops und Retreats. Und diese beiden Termine werden sensationell. Deshalb geh auf reinundraus.com, bewirb dich ganz unverbindlich. Lass uns direkt sprechen, ob das Richtige für dich ist. Und dann sei dabei bei einer wirklich wilden Reise. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir hören uns schon in wenigen Tagen. Und bis dahin, alles Liebe, dein Jones.
Hey Jeff, willkommen bei Rhein und Raus. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Sehr, sehr schön. Du hast ein mega spannendes Thema. Ich habe es im Vorspann schon etwas erzählt. Du machst besondere Touren. Du bist ein Berliner Guide, gerade wenn es um das Thema die sexuelle Historie in Berlin, das queere Leben, die sexpositive Szene geht. Und mich interessiert deine Story auch. Gibt es einen Moment oder eine Begegnung oder etwas, was du erlebt hast, was deine Faszination für diese Themen in erster Linie ausgelöst hat?
Also hatte ich schon immer, seit meinem Coming Out als schwuler Mann, hatte ich eigentlich von da an immer eine Faszination für menschliche Sexualität und wollte das verstehen. Und da war Berlin natürlich dann ein Schlaraffenland, als ich hergezogen bin. Das ist auch so als die sexuellste Stadt der Welt bezeichnet. Und ich glaube, manchmal kommt es diesem Namen ziemlich gerecht.
Ja.
Und ich hatte so zwei, glaube ich, Schlüsselmomente, die mich so sehr geprägt haben hier in Berlin. Das erste war einmal das erste Mal im KitKat, als ich das erste Mal im KitKat-Club war, weil ich da so, also bis zu dem Punkt, bis ich nach Berlin gekommen bin und das erste Mal im KitKat war, konnte ich halt entweder immer nur meine eigene Sexualität oder die Sexualität meiner eigenen Schulen-Community halt studieren oder halt so sehr heterosexuelle, heteronormative Sexualität. Ich war früher mal sehr gerne in Hamburg auch, das war meine Lieblingsstadt, bevor ich Berlin kennengelernt habe, Reeperbahn, und das ist im Vergleich zu Berlin halt schon sehr heteronormativ. Und als ich erstmal im KitKat war, vergesse ich halt nie, ich saß da und wollte manchmal in meinem Notizbuch da sitzen und Notizen nehmen, was ich alles sehe und erlebe. Und das war so ein Weg, so wow, hier habe ich im KitKat, also für die, die das KitKat halt nicht kennen, ist halt wirklich ein Club, wo man ganz viele unterschiedliche Sexualitäten, unterschiedliche Geschlechtsidentitäten, unterschiedliche Fetische und Kinks auch aussieht. Und das war damals für mich so wow, überwältigend, wirklich. Mhm. Und das andere Beispiel war, ich glaube, das war sogar noch bevor ich nach Berlin gezogen bin oder kurz davor, da war ich auf dem schwul-lesbischen Stadtfest hier in Berlin, das jedes Jahr vom CSD, vom Pride stattfindet. Und ich stand irgendwo an einem Stand und habe da das Material angesehen, was da ausgelegt war, und plötzlich fiel mir so links von mir auf, wie halt ein Hund auf dem Boden saß und ein Kind angebellt hatte, während halt der Hundebesitzer daneben stand und mit wahrscheinlich der Mutter dann gesprochen hat, so ganz normal Smalltalk, nur dass der Hund halt kein Hund war, sondern ein Puppy, also ein Mensch im Hundekostüm mit einer Hundemaske. Und der saß halt da auf dem Boden, hat wirklich dieses Kind von, keine Ahnung, 4, 5 Jahren, schätze ich jetzt mal, angebellt, und das Kind hat sich furchtbar gelacht, also es ist wirklich so ausgeschüttet vor Lachen, und die Mutter stand halt daneben und ganz normal Smalltalk mit dem Händler, dem Hundebesitzer dann gemacht, und es war so das erste Mal, wo ich mit Puppy Play halt konfrontiert wurde, und am Anfang war ich so, was zur Hölle geht hier los, und habe dann aber wirklich dann auch selbst lachen müssen, weil das Kind halt das so wirklich so sehr lustig fand, dass dieser Mensch da vor ihm sitzt, eine Hundemaske. Und weil ich halt auch, ich bin ja Soziologe und habe auch einen Background in Human-Animal Studies oder Critical Animal Studies. Das ist eine neue, relativ neue Forschungsrichtung, die so ein bisschen, sich ein bisschen mit den Beziehungen zwischen Mensch und Tier in der Gesellschaft und welche Bedeutung auch Tiere in der Gesellschaft haben, beschäftigt. Mhm. Und das hat halt, das war so ein sehr prägender Moment, der dann mein Denken auch sehr stark beeinflusst hat, weil ich mich dann sehr stark für das Thema dann auch interessiert habe und dann auch, als ich meinen Essay über die Entstehung sexueller Fetische geschrieben habe, halt dann auch Puppy Play als Beispiel dafür genommen habe und mich darauf fokussiert habe.
Was war so die Veränderung in deinem Denken? Also hast du, ich weiß nicht, ist irgendwie was Animalisches dadurch näher an die menschliche Sexualität gekommen, oder wie würdest du das aus heutiger Sicht sagen?
Durch dieses Puppy Play.
Ja, ja.
Also ich habe ja dann diesen Essay geschrieben, und da gehe ich erstmal so ganz normal auf Fetische oder Kings ein, so also allgemein auf Fetische und Kings ein, und mache da erstmal so einen Unterschied zwischen dem, was ich soziale oder kulturelle Fetische auf der einen Seite nenne und persönliche oder individuelle Fetische auf der anderen Seite. Ja. Und soziale, kulturelle Fetische sind Fetische, die relativ häufig in einer gewissen Kultur vorkommen, also zum Beispiel BDSM in unserer Kultur.
Ja,
individuelle Fetische sind Fetische, die nur bei einer kleinen Handvoll oder vielleicht nur bei einem Menschen in einer gewissen Kultur vorkommen. Zum Beispiel jemand, der es geil findet, jemand anderen beim Apfelessen zuzusehen. Was es wirklich gibt, hat jemand getroffen, der darauf steht, und das müssen spezifisch grüne Äpfel sein. Das war schon sehr, sehr spezifisch. Und in meinem Essay fokussiert mich halt mehr auf die sozialen, also dass die relativ häufig vorkommen, die Fetische. Und da nehme ich halt Puppy Play dann als ein Beispiel und ich nenne diese Fetische halt ein Nebenprodukt der Sozialisierung. Und unsere Sozialisierung ist halt auch sehr stark davon geprägt, wie wir uns als Menschen definieren gegenüber anderen Tierarten. Also biologisch gesehen ist ein Tier, also ist der Mensch eine Form von Tieren, eine Spezies, eine Tierspezies, gehört zum Tierreich dazu. Aber wenn wir von Tieren sprechen, dann meinen wir nicht diese biologische, reale Definition, sondern wir meinen alles vom Wurm zum Gorilla, aber den Menschen ausgenommen, obwohl der Gorilla mehr gemeinsam mit dem Menschen hat als mit dem Wurm. Und es ist diese kulturelle Definition, die halt sehr prägend, sehr dominant ist. Es ist nicht nur, dass wir halt diese Trennung da machen, sondern wir beschreiben, so wenn man diese westliche Philosophiegeschichte sich ansieht, dann wurden ganz oft Tiere so ein bisschen mit dem Gegenteil beschrieben vom Mensch. Also das Tier ist wild, der Mensch ist zivilisiert. Das Tier ist von Instinkten getrieben, der Mensch ist rational. Und das ist natürlich nicht immer wahr. Das ist ein Konstrukt, was wir aufgebaut haben. Aber in unserer Sozialisierung wird das sehr stark beigebracht, halt das auch aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, dass da so ein bisschen Druck entsteht, was der halt manchmal dadurch gelöst werden kann, dass man ihm genau in die entgegengesetzte Rolle geht von dem, was man nicht sein soll, nämlich das Tier werden dann und dann diese Rolle von so einem Tier dann annehmen.
Wenn du dann so reingehst, war das oder ist das für dich eine Form von Befreiung? War das eine sexuelle Befreiung, dass endlich was, ich stelle mir vor, integriert wird, was vorher als schmutzig oder falsch definiert war?
Also ich kann das jetzt nur sagen, was ich halt in meinen Interviews da mit Puppy Playern gemacht habe, weil ich bin selbst kein Puppy
Player. Verstehe.
Aber ich habe dann halt auch Interviews mit Puppy Playern gemacht und viele von denen haben das tatsächlich auch so in einer ähnlichen Form auch beschrieben. Das ist wirklich so, ich habe ja in meinem Essay schreibe ich ja auch zum Beispiel, ich gebe dieses wunderbare Beispiel von der so einer BBC-Dokumentation über Sexualität und der Titel davon war Das Tier im Menschen auf Sex programmiert. Also nicht der Mensch will Sex haben, sondern dieses Tier im Menschen, was irgendwie Sex haben will und das muss man unter Kontrolle bringen und unterdrücken und ich glaube, dass viele halt genau diese Kontrolle dann mal loslassen und eben dann wirklich in diese Rolle dann gehen, das ist eine sehr teilweise befreiend, teilweise auch therapeutisch sein kann. Es gibt viele, die das auch so fast so, es wurde ja auch eindringlich studiert, dann wirklich mit, es gibt tatsächlich Studien mit Pet-Playern oder Menschen aus der BDSM-Fetisch-Szene, auch wie auch immer, dass das ganz oft halt auch so therapeutische Effekte haben kann, von Entspannung, von Stressabbau und das ist hier natürlich auch nicht anders. Wobei man auch natürlich sagen muss, es gibt auch viele Menschen, die Petplay komplett unsexuell, losgelöst von Sexualität machen.
Ja.
Dieses nur ein soziales Spiel ist und gar nichts mit Sexualität zu tun hat.
Wahrscheinlich trotzdem eine Art von Alltagsmantel oder Maske ablegen und einfach mal einen Teil oder einer unserer Anteile sprechen lassen oder spielen lassen. Stimmt, Spiel ist vielleicht das richtige Wort.
Genau, ja.
Und ich meine, du bist in Berlin, die Führung ist in Berlin. Berlin ist ja auch die aufgeladene City, gerade aus dieser Sicht, wo man vielleicht die Sexualität ohne Kontrolle oder die Kontrolle ein bisschen mehr loslassen kann. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, das ist nicht nur Zufall, sondern Berlin ist letztendlich ein Knotenpunkt, wo ganz viele Dinge zusammenkommen, dass gerade diese Stadt, die Stadt der Drogen, Exzesse, Sexualität ist. Was muss ich verstehen über das historische Berlin, damit ich das verstehe, warum das so ist?
Also es gibt so zwei Punkte in der Berliner Geschichte, die halt so sehr mit dieser sexuellen Sexualität, freien Sexualität so sehr verbunden sind. Mhm. Teilweise als Mythos, teilweise aber auch real wirklich. Das ist einerseits halt die 20er Jahre vor der Nazizeit und dann andererseits heute, das Berlin heute. Die 20er Jahre sind halt vor allem deswegen so berühmt für die freie Sexualität. Da sind mehrere Sachen, die zusammengekommen sind. Das war erstens der Erste Weltkrieg, der zu Ende gegangen ist. Viele Menschen, die diesen Weltkrieg überlebt haben, es gab wirklich so viele Tote. Und nicht nur vom Weltkrieg, sondern auch die Pandemie. Es gab ja damals die spanische Grippe, hat man das genannt, die Influenza-Pandemie. Und viele Menschen sind in dieser Pandemie oder in diesem Krieg gestorben. Und die Überlebenden waren wirklich so in dem Moment, okay, wir wissen nicht, was morgen ist. Lass uns das Leben genießen, lass uns den Moment genießen. Das hat auch so ein bisschen die Sexualität so sehr stark beflügelt. Dann es gab halt auch eine wahnsinnig große Frauenrechtsbewegung. Die Weimarer Republik war die erste Demokratie, Frauen haben das Wahlrecht bekommen. Es gab eine feministische Bewegung, Frauenrechtsbewegung, die sehr stark natürlich auch zu dieser sexuellen Befreiung dazu beigetragen hat. Und Berlin war auch eine Stadt der Frauen Anfang der 20er Jahre, weil halt alle Männer im Ersten Weltkrieg gestorben sind. Und heute ist es aber vor allem auch nochmal mit der Geschichte, der Nachkriegsgeschichte verbunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ja Berlin und Deutschland wurden geteilt, Westdeutschland und die BDR, Westberlin und Ostberlin. Und Westberlin war ja wirklich so diese Insel inmitten in der DDR. Also sie gehörte eigentlich zum kapitalistischen Westen, Westdeutschland, aber sie war wirklich so eine Welt zwischen diesen beiden Welten. Es gibt ganz viele Misfits, queere Menschen oder Menschen, die halt nicht irgendwie weder in Ost noch West reingepasst haben, sind halt nach West-Berlin gezogen. Vor allem auch queere oder vor allem auch schwule und bisexuelle Männer, weil in West-Berlin brauchte man im Gegensatz zum Rest von Westdeutschland halt nicht zum Militär zu gehen. Und der Grund dafür war, dass halt die Mauer von Berlin war ja quasi die Frontlinie zwischen im Kalten Krieg zwischen den beiden Westen. Und wenn der Kalte Krieg halt ein heißer Krieg geworden wäre, dann würde das bedeuten, dass WestberlinerInnen und OstberlinerInnen kämpfen müssten. Und um das halt zu vermeiden, mussten Menschen in West-Berlin halt nicht zum Militär. Und das hat halt bedeutet, dass ganz viele schwule und bisexuelle Männer nach West-Berlin gezogen sind, um halt diesem Militärdienst zu entkommen. Weil es halt damals auch, es gab ja immer noch Paragraph 175, Homosexualität schon unter Strafe. Und natürlich auch halt der Fluchtbissen von dieser Homophobie auch. Und die haben halt angefangen, viele queere Menschen haben halt angefangen, in den 70er Jahren halt diese Clubkultur aufzubauen, für die Berlin heute so wahnsinnig berühmt ist. Also 1974 hat die Transfrau Romy Haag den Club She Romy Haag aufgemacht. Das wird heute so ein bisschen als der Beginn der modernen Berliner Clubkultur gesehen. Das war damals in der Fuggerstraße in Berlin-Schöneberg, was heute das schwule Viertel ist. Und das war, der Club war wirklich eine absolute Nachtclub-Revolution. Da sind alle hingegangen. David Bowie, Freddie Mercury, Tina Turner, The Rolling Stones, Bette Midler, also alle sind in diesen Club gegangen. Wir haben Leute in Schlange gestanden, heute vom Bergheim. Das war wirklich eine absolute Nachtclub-Revolution. Und dann kurz darauf, so in diesem Fahrwasser des Erfolgs, hat dann das Metropol aufgemacht am Nollendorfplatz, nicht weit davon entfernt. Das war dann ein Club, der auch sehr stark von der Schulen- und von der BDSM-Community geprägt wurde, wo halt dann schon berühmt dafür war, dass auf der Tanzfläche dann auch Sex gab. Und dann hat sie so ein bisschen, dann gab ja auch das Schwutz, der älteste und größte queere Club Europas, hat ja jetzt leider vor kurzem schließen müssen, weil es auch halt nicht mehr funktioniert hat nach den ganzen, den Lockdowns, Pandemie und so weiter. Also eine ganz große Clubkrise. Aber Schwutz war dann auch sehr, sehr wichtig, und so hat sich die Clubkultur so entwickelt. Und dann 1989 fiel dann die Mauer und das war nochmal so ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil dann, als die Mauer dann fiel, gab es dann überall entlang der Berliner Mauer oder in der ehemaligen Mauer und in der ehemaligen DDR halt unglaublich viele verlassene Gebäude, die überall rumstanden in der Stadt. Teilweise zum Beispiel Warenhäuser, also die DDR war halt ein kommunistischer Staat, da gab es nicht so viele Warenhäuser. Und das heißt, dann waren Gebäude, die halt früher Warenhäuser waren, standen dann mal teilweise Jahre oder Jahrzehnte lang leer. Und da sind ganz viele junge Menschen in diese alten, verlassenen Gebäude gegangen und haben überall in der Stadt Anfang der 90er illegale Clubs aufgemacht und illegale Partys gemacht. Denn es gab eine Rave-Line, eine Telefonnummer, wo man anrufen konnte, und hat man dann erfahren, wo in welchem Gebäude jetzt eine Party stattfindet, weil das natürlich auch dauernd gewechselt hat. Die Besitzerin vom Insomnia Club heute in Berlin hat mir mal erzählt, dass sie dann einfach nachts rausgegangen sind und einfach durch die Straßen gelaufen sind und gehört haben, wo kommt jetzt Musik her, und dann gelaufen, weil es wirklich so eine Zeit von Anarchie und die Leute wollten ja den Fall der Mauer, diese zwei Generationen oder diese zwei Kulturen sind dann aufeinander getroffen von Ost und West, und sie wollten wirklich diese Befreiung von der Berliner Mauer ja auch feiern.
Ja, klar.
Hat der Tresor Club dann Techno aus der schwarzen Community in Detroit nach Berlin gebracht, Anfang der 90er, und das wurde wirklich dann die Musik dieser befreiten Generation und ist dann hier auf die queere Community gestoßen mit der sexuellen Befreiung auch, und das hatte ich dann in den 90er Jahren dann auch so sehr stark vermischt, wo sie dann auch gesagt haben, in der Techno war es dann komplett egal, ob jemand aus dem Osten oder aus dem Westen war, ob jemand aus der großen Stadt oder kleinen Dorf, ob jemand schwul, lesbisch, hetero, bisexuell war, es war einfach egal, Hauptsache, also wir alle haben so unter diesem Diktat des Technos halt zusammen gefeiert. Und dann hat natürlich auch die Clubkultur mit der sexuellen Clubkultur natürlich auch sehr befördert.
Ja, ich finde es wahnsinnig so. Ich meine, du die ganze Story und trotzdem, ich meine, 30 Jahre später ist es irgendwie geblieben. Es ist nie ganz von Berlin weggegangen, oder obwohl sich ja dann doch immer wieder was geändert hat, beziehungsweise wenn man davon ausgeht, dass so eine Welle irgendwie durchläuft. Was glaubst du, warum das heute immer noch so ist? Also warum ist es nie verloren gegangen?
Ich glaube, wir müssen so ein bisschen den Cut machen vielleicht mit der Pandemie, der Corona-Pandemie, weil da hat sich nochmal sowas sehr stark geändert. Ich glaube, davor war das wirklich so stark Teil der Identität von Berlin, diese Kultur. Das hat sich wirklich so in das Berliner Gedächtnis eingebrannt, nicht für jeden Menschen, aber trotzdem für ganz viel Berlin als Ganzes, nach dem Fall der Mauer, dass es gab hier die Love Parade auch hier. Also das war wirklich so, das ist in der Identität von Berlin so sehr stark eingebrannt, diese Clubkultur, nach dem Fall der Berliner Mauer, die gefeiert wurde auch. Und das natürlich hat das auch sehr viele Menschen aus der ganzen Welt dann angezogen, die nach Berlin gekommen sind und dann halt auch, also Berliner Clubkultur ist weltweit berühmt und spült Millionen in die Kassen Berlins jedes Jahr. Ja. Und dann kam aber halt die Corona-Pandemie und das hat so ein bisschen einen Cut gebracht, sodass ich heute so ein bisschen besorgt bin an diese Clubkultur. Es gab ja fast zwei Jahre Lockdowns dann für die Clubs auch. Und da während diesen Lockdowns ist halt eine ganze Generation an jungen Menschen nicht mit Clubs sozialisiert worden. Die haben dann also die Zeit, wo sie zum ersten aus dem Elternhaus rausgehen und dann vielleicht auch ins Nachtleben gehen, in Clubs gehen und so weiter. Das hat alles nicht stattgefunden. Die haben alle andere Wege gefunden, um halt unter sich zu sozialisieren. Und die Clubs berichten heute, dass sie halt sehr große Probleme haben, seit dem Ende der Lockdowns halt wieder junge Leute zu finden, die auch in die Clubs gehen. Und das merkt man so ein bisschen, dass das Schwurz hat zugemacht, das Watergate hat zugemacht letztes Jahr. Das Watergate war schon in den Top 10 der besten Clubs der Welt. Also das bedeutet schon wirklich was.
Krass.
Mensch Meier, es gibt so viele Clubs, die in den letzten Jahren zugemacht haben oder bedroht sind, drin, Granate in Berlin. Ich glaube, dass das vielleicht nochmal für so Clubs wie Berghain oder Kit Kat ein bisschen anders ist, weil die wirklich, wirklich ganz viele Menschen aus der ganzen Welt anziehen. Aber so andere Clubs in Berlin, die strugglen halt schon wirklich so ein bisschen sehr stark. Das sind nicht nur die Lockdowns, das ist auch die Energiekrise, die Inflation.
Ja.
Also es sind ganz viele Sachen, die zusammenkommen. Gentrifizierung natürlich super stark in Berlin, aber eben halt auch die Aftermath of the Lockdowns sozusagen.
Ja, ich glaube gerade, ich meine, KitKat und Berghain sind wahrscheinlich irgendwie Also ich stelle mir vor, dass die so auf Berlin drauf tätowiert sind und gleichzeitig ist Berlin in ihnen drin. Das merkt man immer dann, klar, du, also ich meine, mit Sicherheit haben viele, wenn nicht alle mitbekommen, dass selbst Elon Musk nicht ins Berghain kommt, weil er genug Fans hat.
Ja.
Und das fand ich total amüsant, dass da Berlin wirklich so eine, wie so eine eigene Persönlichkeit hat, die sich auch nicht verarschen lässt.
Ja. Ja, die Elon Musk Story ist natürlich eine super klasse Story.
Ja.
Das steht so typisch fürs Berghain. ich kann das gerne für die, die es nicht, die Story nicht
kennen. Ja, ja.
Also wir wissen es natürlich nicht wirklich, was passiert ist, weil das Berghain da auch absolut nichts sagt. Aber also was wir gesichert wissen, ist, dass Elon Musk 2022 in Berlin feiern war. Und während dieser Nacht hat er plötzlich getweetet, they wrote peace on the wall at Berghain. I refused enter. Und wir waren so, was heißt das jetzt? I was refused enter. I refused to enter. Also was heißt das jetzt? Also das ist das, was wir gesichert wissen. Und dann gibt es Leute, die die behaupten, dass sie gesehen haben, was passiert ist, die da waren in der Schlange. Und anscheinend ist Elon Musk halt gekommen und dachte wahrscheinlich, okay, ich bin Elon Musk, ich bin der reichste Mensch der Welt.
Im Anzug. Im Anzug.
Ja, kann auch sein, ja. Und ja. Und dann habe ich gedacht, halt so, ich muss hier nicht 5-6 Stunden in der Schlange stehen wie andere Menschen. Zum Türsteher gehen und ihm etwas Geld geben und dann komme ich schon rein.
Ja.
So funktioniert das Berghain halt nicht. Wenn du nicht auf der Gästeliste stehst, dann kannst du nicht die Schlange überspringen, auch wenn Elon Musk heißt. Ich glaube, heutzutage wäre es sogar besonders, wenn du Elon Musk heißt. Und ich finde es sehr, sehr schön zu sehen, dass es noch etwas in dieser Welt gibt, was er sich nicht leisten kann.
Ja, ich habe das geliebt. Wenn er
kaufen. Ja. Genau.
Ich habe das geliebt. Da war wirklich so Berlin wie so eine Kante, die sagt so, nee, nicht mit uns. Ne?
Ja.
Ich hab's geliebt. Egal, wie es wirklich war. Wenn man ein Gefühl dafür hat, dann weiß man, ja, wahrscheinlich war es genau so.
Ja.
Wahrscheinlich stand er vor Frédéric Marquardt und er hat gesagt so, ey, nee, du kommst hier nicht rein. Ne?
Ja. Ja, natürlich klasse. Ja, ich hoffe, dass es genau so war. Und das
gibt
mir auch so eine kleine gewisse Genugtuung.
Ja, also ich meine, es kommt rüber, du gibst Touren für die Sexgeschichte, für die Clubkultur, für die queere Geschichte und das Kinky, das sexpositive Berlin. Jetzt haben wir diese Elon Musk-Berghain-Geschichte, das ist ja für viele schon überraschend auf eine Art. Aber was erleben Menschen generell in deinen Touren, dass sie überrascht oder berührt? Was ist so, was fällt dir auf, ist immer wieder ein besonderer Moment für die Menschen?
Es hängt natürlich sehr stark von den Touren ab. Die Musk-Story, die ist natürlich immer eine Story, die immer wahnsinnig gut ankommt, die Leute wahnsinnig lieben. Ich glaube, so eine sehr für mich auch sehr bewegende Story und die auch viele Leute bei meiner Tour über die Sexgeschichte und über die queere und Transgeschichte auch sehr bewegt. Es gab ja in den 20er Jahren gab es in Berlin, auch schon leicht davor, aber vor allem in den 20er Jahren gab es in Berlin die weltweit erste queere Befreiungsbewegung. Die hat wirklich einen Ursprung in Berlin. 1897 wurde schon die weltweit erste Organisation für die Rechte queerer Menschen hier in Berlin gegründet. Und dann 1919 das Institut für Sexualwissenschaften, das weltweit erste Institut für Sexualwissenschaften, wurde hier in Berlin aufgemacht. Und das war halt in den 20er Jahren dann, da war diese Organisation dann auch zu Hause, beides, das Institut und die Organisation von Magnus Hirschfeld gegründet. Das war ein jüdischer Arzt und Sexualwissenschaftler. Und dieses Institut, da sind Transmenschen aus der ganzen Welt sind in dieses Institut gegangen, um sich geschwisterngleichen Operationen zu unterziehen. Das war für die einige der weltweit ersten Operationen für Transmenschen. Es gab kostenlose Fortbildungen für Ärzte in diesem Institut über Sexualität. Es gab Länder, die ihre Gesetze um Sexualität verändert haben auf Basis dessen, was am Institut unterrichtet wurde. Also das Institut war wirklich global wahnsinnig einflussreich und die Nazis haben dann natürlich alles zerstört. Als die Nazis an die Macht gekommen sind, war das Institut eines der ersten Orte, die sie angegriffen haben. Max Hirschfeld war jüdisch, das war natürlich schon einer der Hauptgründe. Und Und genau, und Magnus Hirschfeld war halt, der war zu dem Zeitpunkt, als sie das Institut 1933 geplündert haben, war der nicht in Berlin und auch nicht in Deutschland. Der war auf einer Weltreise, um Vorträge zu halten, und ist dann auch nach Frankreich, ist nach Paris und dann nach Nizza ausgewandert. Aber die Nazis haben dann wirklich das ganze Institut geplündert und dann alles auch bei der Bücherverbrennung verbrannt. Also viele kennen halt die Bücherverbrennung der Nazis, aber was viele Menschen eigentlich wissen, ist, dass viele Bücher, die halt da verbrannt wurden, kamen direkt aus dem Institut für Sexualwissenschaften.
Wow.
Und krass. Hirschfeld ist dann 2 Jahre später, 1935, in Nizza verstorben. Die ganz wenigen Dinge, die er vor den Nazis retten konnte, die hat er dann an seine beiden Partner vererbt. Er war in einer polyamoren Beziehung, er hatte 2 Lebensgefährten, und das eine war Karl Giese, das andere, der ist Li Xiutong oder manchmal auch Tao Li genannt. Und Karl Giese, er hatte einen neuen Partner ein bisschen später und hat mit dem in Osteuropa gelebt, aber hat dann Suizid begangen, als die Nazis Osteuropa überfallen haben, um halt den Nazis zu entkommen. Und sein neuer Partner wurde von Nazis festgenommen, kam in ein KZ, wurde dort umgebracht, und der Teil von Hirschfelds Erbe ist halt seitdem verschollen.
Ja.
Kann auch gut sein, zerstört halt.
Ja.
Der andere Partner, Tao Li, hat es geschafft, den Nazis zu entkommen. Nach dem Krieg hat Deutschland ihn kontaktiert, um ihm Reparationen anzubieten als Hirschfelds Erbe. Aber er hat sich geweigert, halt mit dem Land zu reden, das quasi seinen Partner zerstört hat.
Und
danach wussten auch viele nicht mehr so wirklich, wo er ist. Und dann sind die Jahre vergangen, die Jahrzehnte vergangen. Und dann 1993 in Vancouver in Kanada hat dann jemand im Müllcontainer seines Gebäudes 2 Koffer gefunden mit alten deutschen Papieren und Büchern und Fotos, und der war natürlich so, okay, das ist seltsam, dass das hier im Müll in Kanada liegt, und hat diese 2 Koffer aus dem Müll rausgenommen, was auf der frühen Version des Internets gepostet, das war in die Anfang der 90er, da hatte noch nicht jeder Internet, um zu fragen, ob es dann halt für Interesse von jemandem sei. Und dann fast ein Jahrzehnt später, Anfang der 2000er, hat dann Ralf Dose von der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft hier in Berlin diesen Post gefunden, hat diesen Mann dann kontaktiert, und glücklicherweise hat er alles aufbewahrt über diese letzten fast 10 Jahre, was er aus dem Müll gefischt hat, und ist dann nach Kanada geflogen und hat es dann wieder nach Berlin gebracht. Und also was passiert ist, Tao Li hat halt wollte halt sehr stark so ein bisschen auch Hirschfelds Wunsch hinterherkommen, halt, dass er dieses Erbe nutzt, um Sexualwissenschaften voranzubringen, und ist auch wirklich von Land zu Land gereist. Und egal, wo er war, hatte er immer diese 2 Koffer mit bei sich, mit Hirschfelds Erbe, was er bekommen hat. Und 1993, oder ist er dann halt nach Kanada, nach Vancouver, in das gleiche Gebäude gezogen und ist dann dort 1993 verstorben. Und die Leute haben dann einfach seine Wohnung geleert, um nur zu wissen, was sie da wegschmeißen, und alles Müll geworfen. Und
hat dieser Mann den
Koffer nicht rausgenommen, ja.
Was war der Inhalt der Koffer? Also was konnte man lernen? Was war übertragen dadurch?
Das waren teilweise so alte Tagebücher von Hirschfeld. Da gab es auch ein paar Bücher, die im Institut, glaube ich, noch dann in der Bibliothek waren. Also so ganz alte Bücher. Es waren Fotografien dabei aus der Zeit von Hirschfeld, auch im Institut. Es war die Totenmaske von Hirschfeld, weil damals war es so ganz üblich, dass man auch eine Maske von einem Verstorbenen, ich glaube vor allem auch in der jüdischen Religion, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, da war es damals zumindest üblich, dass man auch so eine Maske von einem Verstorbenen gemacht hat. Das war dann auch dabei, und das ist halt, das kann man halt auch noch im Hirschfeld-Archiv dann sehen in Berlin.
Krass. Krasse Story. Wirklich krass.
Ja, das wäre halt die letzten Überreste der weltweit ersten queeren Befreiungsbewegung und der Sexualwissenschaft wären für immer verloren gegangen, hätte dieser Mann das nicht aus dem
Wahnsinn.
Gerettet.
Ja.
Du hörst den Rein und Raus Podcast. Dein Ort für sexuelle Persönlichkeitsentwicklung. Löse Scham. Durchbrich alte Muster und spüre endlich klar, was du willst und wie du es bekommst. Mit Jones Bolt, Coach und Therapeut für Sex und Intimität. Kein Blabla, sondern klare Tools, mit denen du Unsicherheiten abschüttelst, deine erotische Ausstrahlung stärkst und deine Lust selbstbewusst lebst. Bist du dabei? Dann geh auf reinundraus.com. Für Workshops, Events und unseren Newsletter. Abonniere uns jetzt, lass eine 5-Sterne-Bewertung da und leg los. Weil guter Sex im Kopf beginnt.
Ja, du hast auch geschrieben, wenn die Nazis nicht gewesen wären, dann würden wir heute auch anders über die Queer Community, über Transmenschen, über nicht-binäre Menschen denken. Und natürlich ist das ein Teil davon, stimmt's? Ja. Dieser, was da abgebrochen ist, was so normal eigentlich war.
Ja. Das ist sehr stark damit verbunden, weil viele Menschen glauben ja heute so, ach, nicht binär, das ist alles so ein neuer Trend.
Ja, und ja, genau.
Jetzt plötzlich trans. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Tragische daran, dass ich glaube, dass die Leute das vor allem deswegen denken, weil die Nazis damals alles zerstört haben. Weil das gab es alles schon. Es gab andere Begriffe. Es gab den Begriff nicht binär, gab es damals nicht. Es gab zum Beispiel den Begriff sexuelle Zwischenstufen, den Magnus Hirschfeld geprägt hat. Mhm. Das war so ein Sammelbegriff quasi für Leute, wenn wir queer sagen. Alle Menschen, die halt nicht in diese heteronormative, heterosexuelle, cisgeschlechtliche Norm reinpassen. Mhm, Hirschfeld hat ja auch den Begriff Transvestit geprägt. Das war dann ein Sammelbegriff für das, was wir heute Transmenschen, nicht-binäre Menschen, Drag Queens, Drag Kings und so weiter bezeichnen würden. Später hat er auch den Begriff Transsexualismus geprägt. Das war dann so ein erster Schritt hin zu diesem modernen Transbegriff, wie wir ihn heute benutzen. Das heißt, es gab es alles damals schon. Da gab es wahnsinnig viele Menschen auch, die halt in dieser Bewegung aktiv waren. Und es gab aber halt nur dieses eine Institut für Sexualwissenschaft. Es gab sonst keines in der ganzen Welt. Mhm. Und es gab auch kein Internet, in dem alles gespeichert wurde. Das war alles in diesem Archiv und in dieser Bibliothek gespeichert. Und als die Nazis das dann halt zerstört haben, alles verbrannt haben, war es auch für die ganze Welt weg.
Es war irgendwie, als hätte man eine Erinnerung gelöscht und man musste ein neues Gedächtnis generieren irgendwie. Ja.
Und ich glaube deswegen, dass die Nazis das, wenn die Nazis das nicht zerstört hätten, würde die ganze Welt heute ganz anders über dieses Thema nachdenken. Wow. Weil wir kommen jetzt erst, glaube ich, so langsam in der Diskussion an das Thema wieder da an, wo wir schon auf einem ähnlichen Level in den 20er Jahren waren. Mit anderen Wörtern natürlich als damals, aber das ist manchmal erschreckend, zu sehen, wie lange das dann halt wieder gedauert hat.
Extrem. Und so wie ich drüber nachdenke, ist für mich auch irgendwie natürlich eine komplett neue Information. Und ich denke mir, ja, da ist natürlich auch beim Neulernen auch so eine Welle des Widerstands und der Spaltung und der Normen, die wir noch nie selber gedacht haben, die halt aus dem neuen Volksgedächtnis irgendwie an uns herangetragen wurden und über ein, zwei Generationen schon denken wir etwas, was vor 3, 4 Generationen vielleicht ganz anders gedacht wurde.
Ja.
Richtig krass.
Ja. Und trotzdem halt so lange wieder gedauert hat, dass es als das halt zerstört war, war es weg.
Ja, das erinnert mich so an eine Aussage, du hast gemeint, du sagst bei deinen Touren ganz gern, dass sich die Geschichte nicht unbedingt wiederholt, aber manchmal reimt. Was muss ich darunter verstehen?
Also das kommt wahrscheinlich von mir, ich habe vergessen, wer das jetzt zum allerersten Mal gesagt hat, aber das wird so ganz oft wird das so gesagt, so dass es nicht wiederholt, aber reint. Und was ich damit meine, ist, dass halt jetzt nie alles wieder ganz genauso ist, wie es früher passiert ist oder wieder mal genauso passiert, wie es früher passiert ist. Aber was nicht heißt, dass es, also wir müssen gerade heute mit der starken rechtsextremer Kräfte zum Beispiel, sehen wir so viele Sachen, die einfach Ähnlichkeiten und Parallelen aufweisen. Ich guck da zum Beispiel auf Ernst Röhm in der Vergangenheit in der Nazi-Bewegung. Ernst Röhm war der Chef der SA, der Sturmabteilung und relativ enger Freund von Hitler. Und der war relativ offen schwul. Oder zumindest war es ein offenes Geheimnis, dass der schwul ist. In den frühen Jahren hat Hitler auch angeblich immer Ernst Röhm verteidigt gegen homofeindliche Angriffe und gesagt, dass das etwas mit dem Privatleben zu tun hätte und nichts mit deren öffentlichen Politik, weil Röhm natürlich auch nützlich war für Hitler. Röhm war wirklich, also die SA und Röhm waren wahnsinnig wichtig für den Aufstieg der Nationalsozialisten. Und das hatte sich dann aber alles 1934 geändert, also ein Jahr nachdem die Nazis die Macht bekommen haben, als Hitler dann entschloss, Röhm umbringen zu lassen, in dem, was später dann die Nacht der langen Messer in den Geschichtsbüchern genannt wurde. Und der Grund, warum Hitler Röhm loswerden wollte, war, dass einerseits sie hatten ideologische Differenzen. Röhm wollte mehr so eine militärische Revolution fortführen nach der Machtübernahme. Hitler war mehr so der politische Stratege. Und auch die SS war immer so ein bisschen in der Rivalität mit der SA und hat sehr stark so gegen die SA auch gepusht. Heinrich Himmler, der Chef der SS, war halt auch sehr stark so damit beschäftigt. Also er war so sehr begeistert, war fasziniert von so männerbündischen Kameradschaften, wie man das halt auch in so militärischen oder paramilitärischen Operationen wie der SA halt auch hat, aber halt auch immer so ein bisschen Angst und homoerotischen Gefühlen, die dann aus so die Single-Sex-Basis kommen können. Und die hat natürlich auch so sehr stark dagegen gepusht. Ja. Der offizielle Grund aber, was die Nazis nach außen kommuniziert haben, war, dass Röhm einen Putsch geplant hätte gegen Hitler, was nicht stimmte. Und zweitens haben sie halt auch spezifisch Röhms Homosexualität dafür benutzt, um zu rechtfertigen, warum sie ihn loswerden mussten. Mhm. Und sie haben dann noch auch Sachen gesagt, wie halt das Hitler hat gesagt, dass er halt will, dass jede Mutter ihren Sohn an die SA geben kann, ohne dass sie Angst haben muss, dass er pervertiert oder pervers wird. Und das sind so Sachen, die man natürlich auch in ähnlicher Form wieder heute sieht. Wir haben zum Beispiel die ganzen Bewegungen um Röhm, diese schwulen Maskulinisten, kann man die nennen, die waren so sehr stark, die waren so ein bisschen das Gegenteil von Hirschfeld, den ich vorhin erklärt habe. Hirschfeld hat eigentlich so eine queere Sexualwissenschaft aufgebaut, und die Leute um Röhm, die schwulen Nazis um Röhm, die waren wirklich so, die haben Hirschfeld gehasst, dachten, dass Hirschfeld schwule Männer feminisiert und effeminisiert. Ihr habt wirklich gesagt, dass männliche Homosexualität der ultimative Ausdruck von Männlichkeit sei. Also sie seien seien halt so männlich, dass sie noch nicht mal eine Frau ansehen oder anfassen wollen. Das würde sie nicht weiblich machen, sondern eben noch männlicher.
Die Homosexualität als Steigerung des Maskulinen.
Genau, ja. Wow. Genau, ja. Und das sieht man auch heute wieder. Das sind auch heute wieder Sachen, die man sieht bei diesen, zum Beispiel heute noch in dieser Maskulinismusbewegung auch wiederum schwule Männer, die wirklich so glauben, auf diesen Weg dann eben halt sich anbiedern zu können an den Faschismus, vielleicht auch unter der, ja, bitte respektiert mich doch, weil ich bin ja nicht so wie die anderen queeren Menschen.
Ja.
Er hat das auch bei anderen Leuten aus der queeren Community, also ein gutes Beispiel ist ja auch Alice Weidel, die ja auch die Chefin der AfD ist, oft lesbisch lebt und da ein riesen Widerspruch natürlich ist mit der offiziellen Linie ihrer Partei.
Ja.
Und genauso wie das so ein Riesenwiderspruch war bei Ernst Röhm natürlich, weil es war nicht so, dass die Nazis erst ab 1934 dann plötzlich homofeindlich oder queerfeindlich waren. Die waren es davor auch schon. Aber Ernst Röhm war halt nur nützlich für Hitler. Und da sind so Parallelen, die man halt, das sind eins von vielen Beispielen von Parallelen, die man natürlich damals und heute so sieht.
Mir kommt das Wort, ja, das ist eine ziemlich kinky Geschichte. Kinky per Definition als ab von der Norm irgendwie, dass immer wieder so eine Art von Reframing erlebt, dass es irgendwie in ein Narrativ passt. Mhm. Ist das, was die Soziologie dann so untersucht, zu sagen, okay, da gibt es eine gewisse Herdenmentalität oder gesellschaftliche Narrative und dann muss der Kink und das Perverse immer eingebaut werden oder ja?
Meinst du jetzt Kink jetzt im Sinne von, dass das nicht normativ ist oder Kink?
Ja, genau, also einfach so ab von der Norm muss irgendwie verklärt oder erklärt werden, warum es dann doch reinpasst.
Also du meinst jetzt spezifisch im Sinne von jetzt vom Faschismus zum Beispiel, oder?
Ja, genau. Wir waren ja gerade bei diesem, die Geschichte, die sich reimt irgendwie und wir sehen ja die Parallele jetzt, die du gerade mit der AfD zum Beispiel genannt hast.
Also es wird oberflächlich so gemacht, was heißt oberflächlich? Der Faschismus ist ja so sehr stark auf, unter anderem auch sehr, also auf Nationalismus natürlich in erster Linie, aber auch sehr stark auf so Geschlechterrollen. Sehr rigide, starre, binäre Geschlechterrollen aufgebaut. Das ist so sehr, sehr wichtig, weil es natürlich um den Erhalt der, im Anführungszeichen, den Erhalt der weißen Rasse geht. Und dafür ist natürlich wichtig, dass Männer richtige Männer sind und Frauen in Anführungszeichen richtige Frauen. Und das heißt halt eigentlich heterosexuell, Frau ist heimschen am Herd, und Mann ist der Versorger und Frau soll Kinder großziehen. Und das ist dann natürlich so ein Widerspruch mit dem, diesen nicht normativen Sachen, die man dann trotzdem mal wieder findet in diesen faschistischen Bewegungen.
Ja, ja.
Ernst Röhm, wie Alice Weidel und so weiter. Und das ist immer so ein Spagat, der eine Zeit lang vielleicht auch noch so halb gut gehen kann für diese Leute, aber irgendwann trotzdem immer ganz oft Also wir haben es bei Ernstum gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Alice Weidel jetzt irgendwann umgebracht wird, um Gottes Willen. Das wäre aber trotzdem, ich glaube einfach nicht daran, dass die AfD das für immer so gutheißen wird, dass da eine nicht heterosexuelle Person an der Spitze ist.
Ja.
Heute haben wir da auch heute ist es aber noch ein bisschen anders. Deswegen sage ich ja auch Parallele und es reimt sich und nicht, dass es genau gleich ist. Heute wird das ja ganz oft auch Homonationalismus genannt. Also diese Idee, wir vereinnahmen auf Pseudo-Art und Weise queere Rechte, um gegen zum Beispiel muslimische Menschen dann zu hetzen. Die AfD hatte zum Beispiel mal ein Plakat mitten im Regenbogenkiez in Berlin aufgehangen, wo dann ein schwules Pärchen zu sehen war und dann drauf stand, ich und mein Partner schätzen nicht die Bekanntschaft von muslimischen Einwanderern, für die unsere Liebe eine Todsünde ist. Und das ist halt so ein ganz gutes Beispiel für das, was man halt Homonationalismus nennt.
Ja.
So zu tun, als würde man sich jetzt für die Rechte queerer Menschen interessieren, um eigentlich aber die nur zu instrumentalisieren gegen Einwanderer.
Stützt sich auf eine Brüderlichkeit irgendwie. Was ganz Intimes, was Urdeutsches dann, oder zumindest wird es so geframed.
Und das negiert ja schon zum Beispiel komplett, dass es auch wahnsinnig viele queere muslimische Einwanderer gibt.
Ja, natürlich.
Schon alleine das ist ja schon ein Widerspruch an sich.
Ja. Ja, warum ist es dann? Ich meine, mir fällt gerade ein, es gibt doch schon die Story, dass ganz viele Profifußballer das trotzdem verschleiern müssen, wenn sie homosexuell sind. Wie passt das da rein? Ich meine, ist das dann so eine Art von historisches Gedächtnis? Ist das dann so die Gesellschaft oder die breiteste Bevölkerung will ein reines heteronormatives Bild? Oder was glaubst du, wie kommt das?
Ja. Ich kann da jetzt auch nur mutmaßen, weil ich nicht so im Thema Fußball oder Profisport sehr gut drin bin. Aber ich glaube, also vor allem im Profisport ist ja, vor allem beim Fußball in Deutschland, sind ja so viele Augen darauf gerichtet. Das ist ein Phänomen, wenn die Nationalmannschaft spielt, andere antritt. Und schon alleine das erzeugt ja schon mal wahnsinnig viel Druck und wahnsinnig viel so, oh Gott, jetzt muss ich mich vor all diesen Augen hier outen. und dann natürlich auch nochmal die Angst, ist meine Karriere dann vorbei? Kann ich da noch weitermachen? Dann erfahre ich so viel Homofeindlichkeit, vielleicht auch aus den Rängen oder so weiter, dass es mich einfach irgendwann zu sehr belastet und ich gar nicht mehr meine Fußballkarriere weitermachen kann.
Ja, wahrscheinlich ist das. Ja.
Aber wie gesagt, das sind jetzt alles auch nur Vermutungen, da bin ich jetzt nicht so im Detail
drin. Ja. Cool. Wow. Vielen Dank für die Einblicke. Wow, was für eine Story. Ich kann mir nur vorstellen, was du alles raushaust auf einer Tour. Wie lange sind deine Touren?
Die sind so 3,5 Stunden.
Wow.
Aber das ist jetzt nicht nur, dass ich nur 3,5 Stunden rede, sondern da habe ich immer mein iPad dabei.
Ja, klar.
Ich habe, je nachdem, welche Tour es ist, bis zu 200 Fotos, Videos, Zitate, Audioschnipsel, Quizfragen auch. So
okay.
Wo jetzt nicht getestet wird, habt ihr zugehört, sondern mehr so um dieses Wissen halt dann auch tief zu vermitteln und auch Augmented Reality. Eine App von einem Berliner Startup, das heißt Zauber, und da stehen wir dann zum Beispiel vor einem Gebäude, was es schon in den 20er Jahren gab, und sehen dadurch das iPad durch die Kamera des iPads auf dem Bildschirm vom iPad halt rübergelegt, wie das Gebäude in den 20er Jahren zum Beispiel aussah.
Ah ja, okay.
Das ist ein bisschen taktiver. Also es ist eineinhalb Stunden nur ich rede.
Ja, ich wünschte, also ich könnte in den 20ern mal kurz reinlinsen und in den 80ern, 90ern nach dem Mauerfall. Ich glaube, das war absolut unvorstellbar wahrscheinlich.
Ja. Ich hätte die 90er super, so die 80er, wenn es nicht die AIDS-Krise gegeben hätte, hätte ich die 80er und 90er super gerne mitgemacht.
Ja,
das klingt anders, als ich die Recherchen gemacht hatte für die Clubtour dazu, wie es geballt war, das war wirklich so, wow, das hätte ich wahnsinnig gerne erlebt.
Was glaubst du, wenn du, wenn man so Berlin als eine Art von, wenn man Sexualität als eine Art von gesellschaftlicher Intelligenz betrachtet, Wo steht Berlin deiner Meinung nach heute? Sind wir in einer Entwicklung oder ist es eine Regression oder wo auf der Welle sind wir gerade dieser sexuellen, weiß nicht, Lernkurve, wenn man das so nennen will?
Ich glaube, es ist Berlin nicht unbedingt anders als in anderen Orten, auch in Deutschland oder Europa. Klar hat Berlin natürlich diese Freiheit, die für diese sehr bekannt ist mit den Clubs. Aber trotzdem ist es auch in Gefahr. Es ist sehr groß in Gefahr und auch nicht weniger in Gefahr als an anderen Orten auch. Ich habe ja schon über die Clubkrise gesprochen in Berlin. Die Gentrifizierung ist super krass und bekrüttelt die Clubs auch in Berlin sehr, sehr stark und damit natürlich auch diese Freiheit, die Berlin auch verkörpert. Das allgemein sehr starken rechtsradikaler Kräfte ist auch in Berlin spürbar. Also auch Gewalt gegen queere Menschen zum Beispiel ist auch Berlin. Und zumindest die Zahlen, die Meldungen bei der Polizei von gewaltvollen Angriffen gegen queere Menschen steigt auch in Berlin. Und es gibt auch in Berlin Leute und nicht auch gerade wenige Leute, die auch AfD wählen. Es ist in Berlin da, glaube ich, nicht anders als in anderen Orten auch. Das ist einfach auch in Berlin wahnsinnig in Gefahr ist. Aber es ist, man muss auch sagen, dass Berlin auch eine sehr starke politisch aktive Bevölkerung hat. Vor allem auch die Clubkultur zum Beispiel. Die Clubkultur in Berlin ist wahnsinnig politisiert, weil sie halt von marginalisierten Menschen aufgebaut wurde. Es gab eine Studie von der Club Commission von ein paar Jahren, wo waren über 90% der Menschen, die in der Clubkultur arbeiten in Berlin, die gesagt haben, dass sie auch politisch aktiv sind. Partei, in einer NGO, irgendwie oder vielleicht oft regelmäßig Demos organisieren oder so. Also da gibt es schon auf jeden Fall Widerstand.
Ja, und da schließt sich der Kreis, dass tatsächlich irgendwo die Geschichte sich reimt und hoffentlich nicht wiederholt. Aber ich glaube, Berlin ist irgendwie auch dann wieder so ein Brennglas für diese gegensätzlichen Kräfte, die aufeinander wirken. So, der Umbruch, der Widerstand und gleichzeitig irgendwie die Hoffnung, dass die Geschichte diesmal anders ausgeht und nicht wieder ein Rückschritt für die queere Community generell ist. Ich glaube, das ist so, was ich davon rausnehme. Was wünschst du dir, dass Menschen persönlich für sich mitnehmen in ihr eigenes Leben, in ihre Sexualität, wenn sie mit dir auf einer Tour waren?
Natürlich so, der Grund, warum ich die Touren mache, ist halt, um dieses Wissen auch weiterzugeben. Also wenn ich jetzt auf die, vor allem auf meine Touren gucke, die mehr historisch sind, da geht es halt mir wirklich darum, dieses Wissen, was von den Nazis einfach zerstört wurde, ob dann einfach nicht mehr da war lange, einfach wieder aufblühen zu lassen und mitzugeben und da auch in der Hoffnung, dass da auch was gelernt wird für den Aktivismus heute oder für politische Entscheidungen auch heute. Und bei der anderen, wobei ich aber auch noch die andere Tour habe, ich habe ja auch eine Kinky-Tour, wo es mehr so um die Kinky-Sex-positiven Spaces in Berlin heute geht und das hat auch so eine Teilgeschichte, aber da geht es mehr so um heute und da ist wirklich, das ist mehr so eine, ja, man kann es fast schon so eine sexualpädagogische Tour nennen, glaube ich, für Leute, die nach Berlin kommen und also irgendwie sehr hochgetrabt. Das ist aber mehr so gemeint im Sinne von Leuten, die nach Berlin kommen und die einfach Interesse an dieser Welt haben, aber vielleicht nur so zögerlich sind und sagen, ich weiß nicht, ob das so für mich ist. Und die sehen halt bei dieser Tour, wir gehen ja da auch in Locations rein und die sehen dann, wir können dann bei dieser Tour so einen Einblick in diese Welt bekommen und dann gucken, okay, dann ja, das ist was für mich oder vielleicht doch nicht oder das ist dann wirklich ein safer Space, den ich dann bei dieser Tour mache und hoffe auch so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, dass Leute da genauso die Hemmungen verlieren und
super cool. Ich bin auf jeden Fall bald mal dabei. Ich glaube, Winterzeit ist wahrscheinlich nicht die Tourzeit. Wahrscheinlich bist du eher dann im Sommer, Frühling unterwegs, oder?
Ja, in der Regel, ja. Ich denke, die Tour, die läuft auch im Winter eigentlich ganz gut. Über den Winter, die anderen Touren geht dann meistens erst so ab April wieder los.
Ja, Cool. Wo finden Leute die Informationen? Wo findet man dich online? Hast du eine Website für deine Touren?
Ja, also man kann mich buchen auf berlinguide.de. Also ganz easy.
Du hast dir eine sehr gute Domain gesichert.
Ja, da hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass ich die bekommen habe.
berlinguide.de, mega.
Ja. Und auf Instagram kann man mir auch folgen unter berlinguide AR, also AR, die Buchstaben AR für Augmented Reality.
berlinguide AR. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes und in der Beschreibung. Und ich drücke dir die Daumen. Ich finde das einerseits total eine spannende Arbeit, die Inhalte sind spannend und ich habe irgendwie das Gefühl, dass du einen sehr persönlichen Beitrag leistest zu einer Aufklärungsarbeit, die ich sehr wichtig finde. Punkt. Ja.
Danke.
Und deshalb drücke ich dir wirklich die Daumen und nochmal wirklich vielen Dank für deine Zeit heute, dass du Rede und Antwort und uns so viele Stories aus Berlin erzählt hast.
Dankeschön für die Einladung.
Cool. Bis bald mal.
Bis dann.
Ciao.